Mehrfruchtanbau und Agroforst, Hecken und Blühstreifen zwischen den Feldern, all diese Methoden, die Umweltschützer immer vorschlagen, die mögen ja alle schön und nett sein für die Wildbienen und die Schmetterlinge. Aber dadurch sinkt der Ernteertrag. Die Lebensmittel werden unbezahlbar. Und im schlimmsten Fall ist Hunger die Folge. Das ist eine Standardargumentation der konventionellen Agrarwirtschaft gegen mehr Vielfalt auf dem Acker, gegen kleine, unbearbeitete Flächen und Landschaftselemente wie Baumreihen oder Hecken. Stimmt aber gar nicht. In vielen Fällen ist mehr Artenvielfalt auf dem Acker bei gleich gutem oder sogar noch höherem Ertrag möglich. Das belegt eine Übersichtsarbeit. Sie ist im April 2024 im Wissenschaftsmagazin Science erschienen. Und sie ist wirklich breit angelegt. Die Basis bilden 24 wissenschaftliche Studien aus 11 Ländern mit insgesamt fast 2700 untersuchten Bauernhöfen. Der deutsche Co-Autor Ingo Grass von der Uni Hohenheim möchte erst einmal eine grundsätzliche Bemerkung loswerden.
Diversifizierung wie zum Beispiel Blühstreifen hat ja nicht nur den Mehrwert, dass wir dadurch dann mehr Blühpflanzen in der Landschaft haben, sondern wir fördern ja auch ganz viele Organismen, die dann auch für die Landwirtschaft eine wichtige Rolle spielen. Wir müssen uns klar werden, dass Vielfalt, Insektenvielfalt, Vogelvielfalt und so weiter eine ganz große Rolle spielt, nicht nur für den Biodiversitätsschutz, sondern auch für die landwirtschaftliche Produktion.
Dafür hat Agrarökologe Grass ein Beispiel aus Norddeutschland. Das sind auf ein und demselben Acker nebeneinander in Streifen Weizen und Raps angebaut worden. Das grün-gelbe Streifenmuster aus unreifem Getreide und blühendem Raps sei ein herrlicher Anblick. Und der Bauer spare hohe Kosten für Insektizide bei gleich guter oder besserer Ernte.
Wir haben ja im Weizen Blattläuse und im Raps kleine schwarze Glanzkäfer, die dort zu großen Ertragseinbußen führen. Und wir haben festgestellt, dass in diesen Streifenfeldern, wo die beiden Kulturen nebeneinander angebaut wurden, die Schädlinge teilweise um die Hälfte reduziert waren.
Von Niedersachsen in den Westen der USA, wo auf riesigen Flächen nichts anderes wächst als eine einzige Kulturpflanze, entweder etwa Erdbeeren, Blaubeeren oder Mandelbäume. Wildbienen können dort nicht existieren. Also werden per LKW Honigbienenstöcke herangekarrt, um die Blüten der Nutzpflanzen zu bestäuben, und das müssen die Farmer bezahlen. Auf manchen Plantagen sind aber Hecken und Blühstreifen angelegt worden. Obwohl sich die Nutzfläche dadurch verkleinert hat, zahlt sich das aus, versichert die Zoologin Claire Creeman von der Universität von British Columbia.
In farms that are small, small in size and highly diversified, we often find that the native pollinators are sufficient.
Bei kleinen und sehr diversifizierten Farmen sehen wir oft, dass die natürlichen Bestäuber ausreichen, um die Anforderungen des Farmers und der Ernte zu erfüllen. Denn erstens gibt es hier weniger Blühpflanzen, die ständig Ernteertrag hervorbringen, und zweitens gibt es verschiedenerlei Nutzpflanzen und oft rundherum Blühstreifen und Hecken, was die Bestäubergemeinschaft unterstützt, sodass sie ihren Bestäubungsservice erfüllen kann.
Set of species that can provide these pollination services. In the large farms, farmers will need to use honeybees, but they can certainly also benefit from having some wildflower strips and hedgerows to support the wild pollinators.
Auf den großen Farmen wird man weiterhin Honigbienen brauchen, aber auch diese Farmer profitieren von Blühstreifen und Hecken. Denn die Wildbienen beeinflussen die Honigbienen dahingehend, dass diese häufiger die verschiedenen Zonen der Plantage anfliegen. Und dadurch werden sie zu besseren Bestäubern.
Das Thema Ernährungssicherheit spielt in der weltumspannenden Übersichtsstudie eine wichtige Rolle. Für uns in Zentraleuropa klingt dieses Wort recht exotisch. Also wenn es bei uns eine Missernte gibt, dann sind vielleicht die Äpfel oder die Möhren teurer, aber dann kauft man sie halt trotzdem oder man isst etwas anderes. So einfach geht das aber in einem großen Teil der Welt nicht. Wir blicken mit Ingo Grass in den Süden von Afrika.
In Malawi haben wir eine Landwirtschaft, die zu ganz großen Teilen auf Mais basierend ist. Und Mais ist die Hauptnahrungsquelle für die ländliche Bevölkerung. Mais hat allerdings sehr wenige Nährstoffe. Und wenn Sie dann morgens und mittags und teilweise abends vor allen Dingen auf eine maisreiche Ernährung angewiesen sind, weil Sie keine andere Produktion haben, dann führt das mitunter zu einer Unterversorgung mit Nährstoffen. Und das sehen wir leider vor allen Dingen bei Heranwachsenden, bei Kleinkindern, dass diese Unterversorgung dann auch dazu führt, dass sich diese Kinder weniger körperlich und leider auch geistig entwickeln.
Und wenn dann noch eine Missernte dazukommt, weil ein Pilz oder ein Insekt den Mais vernichtet, dann haben die Menschen gar nichts mehr zu essen. Jetzt sind wir im Süden der indonesischen Insel Sulawesi. Große Teile Indonesiens bestehen inzwischen aus Monokulturen von Ölpalmen. Hier aber haben Forscher inmitten einer 150 Hektar großen Ölpalmenplantage inselartig einheimische Bäume gepflanzt. Maßgeblich beteiligt daran ist Clara Zemp von der Uni Neuchâtel.
Wir haben 50 unterschiedlich große Wildbauminseln angelegt, von 5 bis 40 Quadratmetern und auch mit unterschiedlich vielen Baumarten. Und wir haben auch Kontrollinseln in Plantagen untersucht, die konventionell bewirtschaftet werden, um die Anzahl von Mikroorganismen im Boden, Bakterien, Pilzen, von Insekten, Pflanzen, Vögeln und Säugetieren vergleichen zu können. Und wir haben gezeigt, dass die Anzahl der Arten von den Bakterien bis zu den Fledermäusen auf unserer Plantage bedeutend zugenommen hat, verglichen mit den konventionellen Parzellen. In den Bereichen mit Wildbäumen wurde der Pestizideinsatz komplett gestoppt. Es gibt trotzdem keinen Verlust bei der Palmölausbeute, keine bedeutende Veränderung.
Die gleiche Ausbeute von Palmöl trotz 20% weniger Palmen in der Plantage, ohne Kosten für Pestizide und das gleichzeitig bei höherer Artenvielfalt und besserer Bodenfruchtbarkeit? Wow! Was folgt nun praktisch aus diesen wissenschaftlichen Erkenntnissen? Zurück zu Ingo Grass.
Bei einer Landwirtschaft wie in Deutschland kann es sehr förderlich sein, die Ackerfruchtvielfalt zu fördern und die Bodenfruchtbarkeit zu fördern und gleichzeitig auch eine Kleinteiligkeit der Landwirtschaft zu erhalten. In anderen Regionen der Welt wird es dann eher darum gehen, zum Beispiel Ackerkulturen und Tierhaltung zu integrieren. Man kann vielleicht allgemein festhalten, je mehr verschiedene Dinge kombiniert werden, desto größer ist die Chance, dass man da zur besten Synergie kommt.
Ja, aber eine Schattenseite hat die ganze Sache dann doch. Bauminseln oder Baumreihen, Hecken, Blühstreifen oder mehrere Früchte auf demselben Acker, all das verursacht mehr Arbeitsaufwand als eine riesige, ausschließlich mit Maschinen bewirtschaftete Monokultur. Und dadurch werden die Nahrungsmittel dann schon teurer. Wie ist dieses Dilemma zu lösen?
Im globalen Süden kann das bedeuten, dass wir auch mehr Mechanisierung benötigen. Und in Deutschland zum Beispiel oder auch Europa müssen wir darüber nachdenken, wie wir eben mit modernen Methoden in Zukunft arbeiten. Künstliche Intelligenz, Robotik, einer räumlichen Optimierung der Landwirtschaft dahin kommen können, dass wir da mehr Vielfalt erzeugen.
Es sind also Investitionen nötig, damit die Lebensmittelpreise trotz höheren Arbeitsaufwandes gleich bleiben können. Und diese Investitionen können die Bauern nicht alleine stemmen, weder bei uns noch sonst irgendwo. In der Europäischen Union gäbe es für solche Veränderungen jedenfalls genügend Geld ohne neue Schulden. Immer noch vergeudet die EU in etwa die Hälfte ihrer Agrarausgaben mit der bedingungslosen Flächenprämie. Das bedeutet, die Bäuerinnen und Bauern bekommen das Geld pro Hektar der bewirtschafteten Fläche, ganz gleich, ob sie den Boden schonungslos ausbeuten oder so rücksichtsvoll wie möglich behandeln. Das sind so um die 26 Milliarden Euro im Jahr, die bereits vorhanden wären für eine nachhaltigere, vielfältige Landwirtschaft. Der Geldstrom muss bloß umgelenkt werden.
Du hörtest einen Beitrag von Farmer Billy. Mehr Informationen zum nachhaltigen Umgang mit Lebensmitteln und zum respektvollen Umgang mit Bäuerinnen und Bauern findest du in dem Buch Fleisch fürs Klima von Stefan Michel als Lesebuch gedruckt oder digital beim Ökom Verlag München, als Hörbuch zum Download unter anderem bei Everant, Audiobooks und Google Play.